Aber Rentner sein ist auch schön. Das kann ich an der Stelle sagen. Ich bin jetzt so angekommen. Am Anfang hat es sich gefühlt nach freien Tagen und Urlaub. Jetzt merkt man, jetzt hat ein neuer Lebensrhythmus irgendwo begonnen. Und das ist gut und das ist schön. Wobei ich mich freue, hat mir heute Morgen schon so gegangen, mal wieder zu predigen oder immer wieder mal zu predigen, das macht mir auch Freude. Deshalb freue ich mich jetzt auch, bei euch zu sein und die Predigt zu halten. Jesus kommt wieder, so hat es Hermann schon gesagt, so sei das Thema und so ist es auch. Und Jesus ist ja mehr als der beste Vater der Welt, er ist unser Retter, er ist der, der uns aus der sichtbaren Wirklichkeit in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes hineinnehmen möchte. Dabei hat Jesus sein Kommen einerseits längst angekündigt und doch berichtet die Bibel, dass sein Kommen überraschend sein wird, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, nicht vorauskalkulierbar, sondern plötzlich und unerwartet. Ich vermute, dass da nicht noch eine kurzfristige E-Mail kommt oder eine WhatsApp kommt, sondern dass das ganz plötzlich, ganz überraschend passieren würde, sodass man sich da gar nicht mehr so groß drauf einstellen kann, wenn man vorher nicht bereit war. Damit will ich nicht Angst machen, aber schon auf die Brisanz des Themas Jesus kommt wieder hinweisen. Nun will ich eine kurze Hinführung zum Thema machen und auch zum Predigtext. Und ich hoffe, dass diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, nicht zu weit weg ist von unserer Wirklichkeit. Im 19. Jahrhundert hat sich's zugetragen, ein hochbetagter, ehrwürdiger, bei seinen Studenten sehr beliebter Professor hatte Geburtstag. Und um ihm eine Freude zu machen, haben die Studenten gesagt, wir treffen uns im Studentenposaunenchor, proben ein Lied, ein Lieblingslied von unserem Professor und spielen ihm das vor. Und so haben sie es gemacht, früh morgens, ungefähr zu der Zeit, wo sie dachten, dass der Professor aufstehen würde, trafen sie sich vor der Tür seines Hauses und legten, wie das bei einem Posaunenchor so ist, in voller Lautstärke los. Einige Momente geschah gar nichts, dann ging die Tür auf, und der noch völlig verschlafene Professor rannte ins Freie im Nachthemd. Als er dann völlig verdattert seine Studenten sieht, macht er kehrt und verschwand wieder im Haus. Einige Zeit später kam er mal wieder heraus, ordentlich angezogen, bedankt sich höflich für den Geburtstagsgruß. Einer der Studenten fragte ihn, warum er denn im Nachthemd auf die Straße gerannt sei. Ganz ernst meinte der alte Herr, als ich durch die Klänge der Posaunen geweckt wurde, dachte ich, Jesus kommt wieder und ich wollte dabei sein. Deshalb bin ich sofort auf die Straße gerannt. Ich weiß nicht, wie weit es von euch weg ist, vielleicht ganz weit. Aber mich hat es irgendwo berührt und bewegt. Und heute am Ewigkeitssonntag wollen wir über die Wiederkunft Jesu nachdenken. Und ich weiß nun nicht, welchen Zugang du zu dem Thema hast. Vielleicht gar keinen, weil dir alles fremd ist. Also ich kann mich noch erinnern, vor 50 Jahren, als der Bestsellerautor auf dem Markt war von Hal Lindsey, Alter Planet Erde, wohin? Das war eine Zeit, manche kennen diese Zeit noch, da war viel von der Endzeit die Rede. Da war viel von dem Kommen von Jesus die Rede. Heute hört man ja kaum mehr was darüber. Gell? Das war damals ganz anders. Und das hatte mich irgendwo auch geprägt als Bub. Ich werde da folgende Szenen nie vergessen, die ich immer wieder erlebt habe. Wenn ich heimgekommen bin und es war niemand da und ich wusste nicht, wo die waren, habe ich dann immer wieder gedacht, jetzt ist Jesus wiedergekommen und ich bin nicht dabei. Das hat mich bewegt. Vielleicht habt ihr auch nur einen theologischen Zugang zu diesem Thema, weil es eben in der Bibel drinsteht. Aber tief im Herzen denkst du vielleicht, ich kann da nicht dran glauben und hoffentlich ereignet sich das alles auch gar nicht. Ich kenne auch Christen, die sagen, Jesus kommt demnächst wieder und meinen, so in 3 bis 5 Jahren könnte er wiederkommen. Und wenn es dann darum geht, sich von seinem Hab und Gut zu lösen, zum Beispiel um konkret für eine missionarische Hilfsmaßnahme was zu geben und das zu unterstützen, dann hängen die Leute an ihrem Besitz, wie wenn Jesus in 1000 Jahre nicht kommen würde. Das habe ich auch schon immer wieder erlebt. Ich kenne aber auch viele, nicht nur ältere Christen, die in einer ganz bewussten Erwartung leben, dass Jesus bald wiederkommen wird. Die einerseits leben, dass Jesus bald wiederkommt, die aber andererseits, und das finde ich das Vorbildliche bei diesem Thema, die andererseits über die Maßen verantwortlich für diese Welt und ihre Probleme sich einsetzen, sich also an die Vorgabe von Martin Luther halten, weiter Verantwortung zu übernehmen, Bäume zu pflanzen und wenn nötig seine Schulden zu bezahlen. Was ist nun mit der Wiederkunft Jesu? Solche Menschen wie jener Theologieprofessor aus dem 19. Jahrhundert sind eher selten. Wer glaubt heute noch an die Wiederkunft Jesu? Wer kann etwas mit der Wiederkunft Jesu anfangen? Und wessen Leben ist von dem Kommen Jesu bestimmt? Petrus schreibt in seinem 2. Brief in Kapitel 3, Vers 3 bis 16 von der Wiederkunft Jesu. Es ist übrigens der Text von vorgestern. Wer in der täglichen Bibellese drin ist, in diesem 4-Jahres-Rhythmus, der hat es vorgestern gelesen. Für ihn ist eine absolute Gewissheit, war er doch selber dabei, als Jesus an Himmelfahrt auf einer Wolke in den Himmel gehoben wurde und die Engel zu ihm und zu den anderen Jüngern sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Apostelgeschichte 1, 11. Jetzt zu dem Text aus 1. Petrus 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierde nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt durch die Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Soweit dieser Text. Paul Schütz, ein bekannter Theologe, sagte in unserem aufgeklärten Denkhorizont, sei die Wiederkunft Jesu wie ein Fremdkörper. Die meisten Menschen könnten nichts damit anfangen. So wie gesagt, ich habe erzählt von früher, wo ich ein Kind war. Da war mir das schon immer wieder präsent. Heute muss ich sagen, da gibt es Tage, da denke ich ehrlich gesagt nicht dran. Muss ich so ehrlich sagen. Von daher ich mir es auch ein bisschen, wie der Hermann vorher gesagt hat, dass doch der heutige Abend wieder so eine Ausrichtung darauf ist, an das Kommen von Jesus zu denken und sich darauf vorzubereiten. Es ist gut, wenn wir uns diesem Thema stellen, und ich möchte es mit euch ergründen, welche Bedeutung die Wiederkunft Jesu für uns hat. Welchen Nährwert hat dieser Text aus 2. Petrus 3 für uns heute Abend? Warum war es Petrus wichtig, seinen Lesern über die Wiederkunft zu schreiben? Und ich habe heute auch wieder 3 Punkte. Der erste: Petrus lehrt uns, der zweite: Petrus mahnt uns, und der dritte: Petrus tröstet uns. Erstens, Petrus lehrt uns. Petrus, der Jünger Jesu, gibt es weiter, was er von Jesus gelernt hat. Nichts anderes. Jesus hat einiges zur letzten Zeit in dieser Welt gesagt. Wir denken an die Abschiedsreden und dann die damit verbundenen Reden auch, wo er über das Kommen von ihm ausführlichst berichtet. Im Matthäusevangelium, aber auch in den anderen Evangelien. Petrus lehrt uns, dass es Spötter gibt. Spötter, die nichts mit der Wiederkunft anfangen können, die ihren Spott damit haben. Und diese Leute hat er wohl selber erlebt. Wahrscheinlich war es so, lebten die Christen in den ersten Jahren in einer starken Naherwartung, dass sie geglaubt haben, Jesus würde wiederkommen, solange sie noch leben. Sie glaubten, dass er sehr bald wiederkommen wird, und er kam nicht. Die ersten Christen sind darüber gestorben, und Jesus war immer noch nicht wiedergekommen. Und schließlich behaupteten einige, Jesus würde überhaupt nicht wiederkommen. Heute nach fast 2000 Jahren ist es eigentlich immer noch dasselbe Szenario. Wie sollen wir nun damit umgehen, dass Jesus immer noch nicht wiedergekommen ist? Hatten die Spötter recht? Bert Brecht zum Beispiel: Ihr Christen wartet noch bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag auf euren Christus. Das könnt ihr doch vergessen, so Bert Brecht. An dieser Stelle hilft uns Petrus mit einem Verweis aus Psalm 90, in dem steht, ich zitiere jetzt auch hier aus dem Text, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Mit anderen Worten, wir können mit unseren Denkkategorien das nicht ergründen, wann die Wiederkunft Jesu ist. Gott denkt auch nicht in unseren zeitlichen Dimensionen und Kategorien. Deshalb können wir keine Aussagen darüber machen, wann Jesus kommt. Es kann noch dieses Jahr sein. Es kann aber auch nochmal, das glaube ich jetzt allerdings persönlich nicht, aber von dieser Logik dieses Textes her, wenn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind, es kann noch länger dauern. Wir können es nicht sagen. Immer wieder gibt es Menschen, die meinen, klüger zu sein. Wie viele haben schon gerechnet und spekuliert, wie viele haben schon irgendwelchen Endzeitpropheten sich anvertraut. Ich denke an den von den Mayas errechneten Weltuntergang-Szenario vor ein paar Jahren, wo viele Angst hatten, dass das Weltende und ein Chaos dann auch kommen wird. Bitte? Das Chaos ist da, genau. Ja, aber es ist noch viel mehr Ordnung, als wir denken, in unserer Welt drin. Ein wirkliches Chaos, so ein Durcheinander, wie der Feind es schaffen wird, haben wir längst noch nicht. 1971 war so ein Datum. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. 1971 hatten Astronomen eine besondere Sternenkonstellation berechnet, die an den Stern von Bethlehem erinnern würde. Jesu erstes Kommen in der Krippe nach Bethlehem unter derselben Sternkonstellation und dann Jesu zweites Kommen im Jahre 1971 unter derselben Sternkonstellation. Klingt ja interessant und gut. Ein Mann glaubte fest daran. Fatal war, dass er meinte, nur bis 1971 arbeiten zu müssen. Er war selbstständig und sorgte sich nicht um seine Altersversorgung. Als der 1971 rum war, musste er bitter erkennen, dass man keine Rentenversicherung von den Prophezeiungen sogenannter Endzeitpropheten abhängig machen sollte. Bäume pflanzen, Schulden bezahlen, aktiv sein, sich einbringen. Trotzdem wissen, Jesus kommt bald wieder. Und Jesus lehrt uns, oder Petrus lehrt uns, dass das Wiederkommen Jesu der Zielpunkt der Geschichte der Welt ist. Die Wiederkunft Jesu wird für alle sichtbar sein und es wird, und das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, es wird da auch zu kosmischen Veränderungen kommen. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Kam Jesus das erste Mal in Schwachheit, als das Kind in der Krippe, als der Rabbi, dem nur einige glaubten, und dann als der Messias, der gekreuzigt wurde, so kommt er beim zweiten Mal in Herrlichkeit, sodass es alle sehen und keiner ihm widersprechen kann. Mit dem zweiten Kommen Jesu wird dann die Geschichte vollendet. Es geht für die Gemeinde weiter in Gottes neuer Welt. Erstens, Jesus lehrt uns. Das zweite, Petrus mahnt uns. Es ist falsch, so zu leben, als würden wir nicht mehr erleben, dass Jesus wiederkommt. Petrus schreibt, dass wir immer bereit sein sollen, denn des Herrn Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. So hat es auch Martin Luther irgendwo gelebt und geglaubt. Am zweiten Adventssonntag 1521 hat er Folgendes gepredigt: Ich will niemanden zwingen oder drängen, mir zu glauben. Ich will es aber auch von niemanden mir nehmen lassen, dass ich halte, der jüngste Tag sei nicht ferne. Auch wenn Luther mit seinen Begründungen und seinen Zeichen der Zeit irrte, die er sehen oder zu sehen meinte, lebte er doch in dieser Bereitschaft, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Und diese Bereitschaft ist auch für jeden Christen wichtig. Lebst du so ganz konkret, dass Jesus heute noch kommen könnte? Und selbst wenn Jesus heute und morgen und übermorgen nicht wiederkommt, weißt du, ob du nicht gehen musst in dieser Zeit, ob du nicht abberufen wirst und an der Stelle genauso bereit sein solltest, dass du dann bei Jesus bist, dass es für dich persönlich hier auf dieser Erde zu Ende geht. Ich will keine Angst machen, aber wir müssen im Bewusstsein unseres Todes leben. Im Psalm 90 heißt es, ebenfalls, und heute ist Ewigkeitssonntag, wir denken an liebe Menschen, die von uns gegangen sind im vergangenen Jahr. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So müssen wir leben, so kann man viel bewusster leben. Noch eine weitere Geschichte, die ich auch ganz nett fand. Eine Filmgesellschaft in New York gab einer New Yorker Zeitung eine Anzeige auf, dass sie einen Verkäufer suchen würden. 1500 Bewerber kamen auf diese Stelle, muss man sich mal vorstellen. Ein Mann bewarb sich folgendermaßen. Er schrieb in seiner Bewerbung: Ich verkaufe zurzeit Möbel in einer Firma, deren Adresse unten im Brief steht. Sie können sich von meinen Fähigkeiten als Verkäufer selbst überzeugen. Kommen Sie einfach irgendwann in das Möbelgeschäft. Ich sitze auf einem roten Bürosessel. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Sie können mich aber beobachten. So wie ich dann arbeite, arbeite ich jeden Tag, ohne Ihnen etwas vorzuspielen. Urteilen Sie selbst. Der Mann wurde genommen. Er hatte nichts zu verstecken. Das erste Petrus lehrt uns, das zweite Petrus mahnt uns und das dritte Petrus tröstet uns. Er lehrt uns über die Wiederkunft Jesu. Er mahnt uns, immer bereit zu sein wie jener Möbelverkäufer. Petrus tröstet auch mit dem Warten auf die Wiederkunft Jesu. Und da denke ich heute Abend auch an die große Schar
der verfolgten Christen. Jetzt die große Notleiden, die das immer wieder hinausschreien, diese letzten Worte der Bibel, Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Christen, die zur Zeit von Petrus schon viele Anfechtungen erlebt haben, Christenverfolgungen damals und heute, das Wissen um die Wiederkunft von Jesus ist dahinein ein großer Trost. Petrus schreibt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der größte Trost für die verfolgte Gemeinde ist, dass Jesus wiederkommt, dass alle Welt ihn als Herrn anerkennen wird und dass Gott eine neue Welt ohne Leid schafft. Gut, wir leben in einer Zeit und in einer Welt. Helmut hat gesagt, es ist schon viel Chaos, das stimmt. Aber es geht uns noch gut, auch wenn ich den Eindruck habe, dass der Bogen des Aufstiegs und Aufschwungs seinen höchsten Punkt überschritten hat und sich langsam neigt. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig von Kriegen und Verbrechen hören, in der wir täglich Bilder von Leid und Katastrophen via Fernsehen und Internet ins Wohnzimmer und ins Büro geliefert bekommen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen unsicher über ihre Zukunft sind. Was wird in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Was bringt uns die Zeit? Die Wiederkunft Jesu tröstet uns in dieser Zeit, denn sie bedeutet, dass Gottes Geschichte mit diesem Planeten ein Ziel hat. Das Ziel liegt in der Hand des Gottes, der für uns ist. So wie diese Welt durch Gottes Reden entstanden ist. Es heißt da immer wieder in der Schöpfungsgeschichte, und Gott sprach und dann wurde. So wird auch Gott das letzte Wort über dieser Welt haben. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation jeder von uns jetzt ganz konkret steht. Wir dürfen durch die Wiederkunft Jesu wissen, Gott hat das letzte Wort. In dieser Weltgeschichte genauso wie in deinem und in meinem Leben. Das ist unser großer Trost heute am Ewigkeitssonntag. Amen.